Herzlich willkommen bei meinem Podcast Meister Impulse. Es erwarten dich Einzelgespräche und erkenntnisreiche Interviews mit Top-Gästen aus Sport und Wirtschaft. Themen sind unter anderem Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Führung. Wir beschäftigen uns mit der Frage: Lebe ich aus dem Herzen wirklich meine Meisterschaft? Sei bereit für Meisterimpulse von und mit Bernhard Wagner. Ja, herzlich willkommen, Heidrun. Mich freut's, dass wir mal heute eine sehr erfolgreiche Frau beim Podcast haben. Ich gebe zu, ich habe noch nicht so viele Frauen interviewt. Ich glaube, du bist sogar, wenn ich mich genau erinnere, die zweite Frau, die ich interviewe heute. Und zwar eine sehr, sehr erfolgreiche Frau. Du wirst dich gleich selber vorstellen. Aber was ich in Erinnerung habe, du hast sehr erfolgreich eine Steuerberatungsgesellschaft aufgebaut. Bist auch stark im internationalen Steuerrecht tätig. Und hast dann noch nebenbei, unter Anführungszeichen, nebenbei geht das nicht, sondern du hast eine Firma saniert, erfolgreich aufgebaut, noch dazu die Firma Jaksche. Aber stell dich einfach mal vor, Heidrun, mich freut es, dass wir im Gespräch sind heute.
Ja, vielen Dank, Bernhard. Also ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen und freue mich auf das heutige Gespräch mit dir. Und es ist eine große Ehre, dass ich als zweite Frau mit dir diesen Podcast natürlich aufnehmen darf. Also wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Heidrun André. Ich bin ja mittlerweile doch auch schon 58, also ich bin ja nicht mehr ganz so jung, obwohl ich das zeitweise negiere oder nicht so gerne wahrnehme, aber dem ist so. Und es ist richtig, wie du sagst, ich habe begonnen, im Jahr 2004 meine eigene Steuerberatungsgesellschaft aufzubauen. Muss aber wirklich sagen, ich habe die große Ehre und auch den großen Vorteil gehabt, bei einer der größten Big Four Unternehmen meine langjährigen Erfahrungen als Steuerberaterin und auch als Prüferin sozusagen erleben zu dürfen und habe dort natürlich eine exzellente und auch sehr, sehr breit gefächerte Ausbildung erfahren dürfen. Das war sozusagen auch die Grundlage und die Basis dann für meine Selbstständigkeit im Jahr 2004. Offen gestanden, ich bin ein etwas ungeduldiger Mensch vom Charakter her und mir war einfach diese Wartezeit in dieser großen Big Four-Kanzlei, die ich noch immer sehr schätze, war mir einfach zu lang, bis ich irgendwann einmal die Partnerschaft erlange. Der Witz an der ganzen Sache ist, ich bin heute Partner auch wieder eines großen Beratungsunternehmens, nicht der Big Four, aber des 10. oder 11. größten sozusagen weltweit.
Ah, genau. Das ist gut, dass wir das nicht vorenthalten.
Das hat einfach länger gedauert.
Sehr schön. Und wir haben gemeinsame Vergangenheit. Gemeinsame Vergangenheit genau. Heißt eine Verbundenheit zum Sport. Du bist sportlich, du schaust auch topfit aus.
Genau.
Erzähl mal kurz den sportlichen Werdegang. Du hast ja da einigen Sport betrieben, auch genau. In der Jugend.
Ja, absolut. Also ich bin als Kind in total einfachsten Verhältnissen aufgewachsen im wunderschönen Kärnten. Also wenn ich schon Werbung betreiben darf, dann tue ich das auch. Kärnten ist ja auch von der Lebensqualität her einfach wirklich top, also mit den tollen Bergen und den Seen. Und ich bin in der Heimatstadt Wolfsberg geboren und bin dort in sehr, sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Eltern haben einen Bauernhof betrieben. Mein Vater war sozusagen Nebenerwerbslandwirt, der gefühlt als Kind für mich rund um die Uhr gearbeitet hat. Mhm. Also ich kann mich nicht an ihn erinnern, wo er mal nicht gearbeitet hätte oder wo er nicht sozusagen auf einem der Traktoren gesessen hätte, um sozusagen den Acker, der an unser Haus angrenzt, zu bewirtschaften. Und er hat aber trotz der wenigen Freizeit, die er hatte, hat er uns drei Kinder, ich habe da noch zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, ich bin die Älteste, hat er uns immer zu Sport, heute würde man sagen gesunder Bewegung, motiviert. Das heißt, er hat mit uns Fußball gespielt, er hat mit uns Handball gespielt und aber an das kann ich mich so sehr gut erinnern, er ist mit uns drei Kindern auf den nahegelegenen Berg, auf die Choralpe gefahren und hat mit uns gemeinsam das Skifahren erlernt. Mhm. Das heißt, er selbst konnte nicht Skifahren. Mhm. Er stand das erste Mal auch auf den Skiern mit uns gemeinsam, mit 3 Kindern, die nicht können. Wunderbar. Wir wissen das heute selbst, weil wir Kinder haben, wie schwierig das ist.
Ja.
Und hat mit uns gemeinsam das Skifahren erlernt.
Wunderbar.
Und ich war damals schon, ich kann mich an das gut erinnern, ich war damals so unglaublich glücklich auf diesen Skiern. Das waren noch so alte Lederskischuhe mit so ganz alten Schnallen, die ständig aufgegangen sind. Und ich war immer dermaßen stolz, wenn ich nur irgendwie diesen ganz einfachen Hügel runtergekommen bin. Und über diese sportliche Förderung meines Vaters, die ja ganz, ganz simpel und einfach war. Also es gab ja damals nicht diese großen Sportvereine oder diese Dinge, so wie es heute gibt, sondern es war einfach so, dass mein Vater uns eingepackt hat mit Jause und mit Tee und auf den Hügel hochgefahren ist und mit uns dann versucht hat, diese Hügel da wieder runterzukommen. Die meiste Zeit sind wir eigentlich nur hingefallen. Also ich kann mich noch gut erinnern, bei jedem ersten oder zweiten Schwung lag ich dann irgendwie im Schnee. Und irgendwann einmal hat es, glaube ich, meine Schwester und meinen Bruder, ich weiß nicht, einer von den beiden, hat es dann aus den Skischuhen rauskatapultiert und die Skischuhe waren irgendwo und die Ski waren auch irgendwo. Aber diese Freude an der Bewegung, diese Leidenschaft am Skisport, das wurde mir eigentlich von meinem Vater vermittelt.
Mhm. Das heißt, du bist dann auch weiterhin beim Skisport geblieben?
Genau, ich bin dann weiter beim Skisport geblieben. Das war dann so, dass er, mein Vater und auch andere Skisportbegeisterte, haben dann damals in diesen frühen Jahren haben sie einen Skiclub gegründet. Das war einer der ersten Skiclubs in dieser Region. Mhm. Das war ein ASKÖ-Club, der damals dann auch, nach meiner Erinnerung, glaube ich, vom Land Kärnten, glaube ich, sogar auch gefördert wurde. Und bei diesem Skiclub durften wir als Kinder dann erstmals auch mit einem Skitrainer sozusagen trainieren zu beginnen. Also das war für mich, also meine heile, perfekte Welt. Das heißt, später dann, ich habe relativ spät begonnen, glaube ich, mit 5 oder 6 Jahren, glaube ich sogar, mit dem Skisport. Und das Schönste für mich war dann immer im Winter nach der Schule die Ski einzupacken, in den Skianzug rein und rauf auf den Berg und dann zu trainieren. Also das war für mich einfach das Schönste, was es für mich damals gegeben hat. Und dieser Skisport hat mich dann über wahnsinnig viele Jahre begleitet. Wenn ich mich recht erinnere, sogar also bis zu meinem 14. Lebensjahr, wo ich dann auch, Gott sei Dank, sage ich, bei Skirennen auch teilnehmen durfte. Und da gab es dann das Punktesystem, noch ähnlich wie es heute ist. Und aufgrund des Punktesystems wurde man dann eben gefördert. Das heißt, ich durfte dann auch im österreichischen Skisportverein, im ÖSV, durfte ich dann an Trainingseinheiten teilnehmen. Ich erinnere mich da auch noch an eine ganz lustige Episode, an ein Skitraining für eine ganze Woche lang. Es war irgendwo in Oberkärnten, wo auch damals der Armin Assiger mit dabei war.
Ja.
Und ich habe das noch heute lustig in Erinnerung, weil er hat auch damals schon viel geredet, trotz des Trainings.
Er macht das ja heute beruflich.
Und das macht er heute beruflich und er macht das sehr, sehr erfolgreich. Aber ich habe diese Geschichte noch immer ganz, ganz lustig in Erinnerung.
Würdest du sagen, dass hier schon so ein bisschen der Grundstein gelegt wurde in dem Sport für, ja, wie man so schön sagt, höher, schneller, weiter? Bei dir jetzt im Leben, jetzt im Nachhinein?
Im Nachhinein würde ich das mit Ja beantworten. Als Kind oder als Jugendlicher nimmt man das natürlich nicht so wahr. Da fokussiert man sich logischerweise sehr stark auf sich selbst, auf seinen Freundeskreis. Aber für späterhin würde ich sagen, war eben diese Fokussierung, diese totale Fokussierung auf ein Ziel, das man erreichen will. Das lernst du ja auch wirklich sehr, sehr gut im Sport. Das lernt man auch wirklich im Leistungssport, wo man sich auch überwinden muss, wo man auch an seine Grenzen herangeht, ja, die auch austestet, die auch wirklich, ich sage jetzt, über längere Zeit verfolgt. Und ich rede jetzt davon nicht nur sozusagen von 2 Minuten, sondern ich rede von Trainingseinheiten, die 90 Mal in einer Wintersaison stattfinden und das ohne Skirennen und das bei jeder Temperatur, auch bei Minusgraden. Also das ist nicht angenehm, wenn ein Rennanzug bei minus 15 dann da oben zu stehen. Ja. Aber das lernt man dann und diese Fokussierung und dieses Dranbleiben, diese Disziplin, das hilft dir dann auch später in deinem beruflichen Umfeld sich überwinden zu können, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig.
Hast du immer wieder darauf geachtet, sage ich jetzt mal, Sport zu machen, auch all der Jahre danach?
Ja, habe ich.
Auch im beruflichen?
Ja, auch im beruflichen. Ich habe eigentlich, also ich, mein Herz kommt aus dem Sportbereich. Es wird bis zu einem gewissen Grad immer sein. Wenn man Sportler ist, dann legt man das nicht einfach beiseite, sondern das Herz schlägt dafür und da bleibt man auch dran. Man macht das auch gerne. Ja, das ist schon eine Passion, die gibt man nicht auf. Also es gibt Menschen, die sind hervorragend im Musizieren, das bin ich eher nicht. Ja, ich liebe Musik, aber ich bin kein guter Musiker, werde ich nie sein. Und es gibt welche, die lieben das Sporteln, denen liegt es auch, das liegt mir auch. Und das ist eine Passion und eine Leidenschaft, die will ich also sehr, sehr ungern aufgeben, außer ich wäre gesundheitlich dazu gezwungen. Es gibt kleine Hoppalas, ja, aber die kann man überwinden. Ich würde das heute retro, würde ich meinen, dass der Sport mir auch während meiner beruflichen Laufbahn, und ich habe Sport nie aufgegeben, im Sinne von, ich konnte dann natürlich nicht mehr so oft logischerweise Skifahren gehen. Das ging nicht, dazu war ich beruflich ja viel zu viel unterwegs. Ich war in diversen Ländern, Russland, USA und sonstiges. Da kommst du dann sehr müde von diesen Auslandsaufenthalten zurück und dann steht dir vielleicht nicht gerade der Sinn danach, dass du die Ski jetzt anschließend raufhast. Ich habe es hin und wieder trotzdem gemacht und ich habe zusätzlich begonnen, eben zu laufen, zu schauen, dass ich in die freie, frische Natur komme, bin aber dann natürlich auch logischerweise ganz normal in Fitnessstudios gegangen, habe dann dort mein muskuläres Training gemacht, kombiniert mit Ausdauersport. Und das habe ich über alle diese Jahre beibehalten. Manchmal nur am Wochenende, weil es nicht anders ging, und manchmal dann auch unter der Woche, weil ich eben nicht unterwegs war, nicht im Ausland war, sondern ich sage immer in der Base Station bei der Familie sozusagen zu Hause war, wo es dann deutlich einfacher war.
Darüber wollen wir auch dann noch reden. Du hast Familie, du hast Kinder. Ganz interessante Geschichte. Und zwar folgendes: Du hast die Steuerberatungsgesellschaft aufgebaut, erfolgreich aufgebaut. Und dann gibt es ja etwas, aber du wirst es gleich erzählen, was man eigentlich ja gar nicht machen soll, darf oder jeniges. Und zwar, unsere Zuhörer sind schon gespannt, wie war das? Du hast einen Kunden gehabt und wie ist das dann im Leben, wie ist das Leben so ist, gelaufen und wie hat das Leben gespielt?
Das ist richtig. Tatsächlich war es so, dass ich als Steuerberatungskanzlei, als 100% Gesellschafter, Geschäftsführer von einem Kärntner Unternehmer einen Auftrag bekommen habe, die Unternehmen seines Familienbetriebes, die er auch ererbt hat oder geerbt hat als Nachfolger, möge ich bitte wirtschaftlich beurteilen, dazu auch einen entsprechenden Bericht erstellen und auch Lösungsansätze erarbeiten, wie man diese Unternehmen erfolgreicher aufstellen kann. Es war ein Unternehmen, befand sich mit dem Sitz bereits in Osteuropa, in Bosnien ganz genau, und das andere Unternehmen befand sich in Österreich. Und der damalige Mandant, wenn ich das so sagen darf, ist mein heutiger Ehemann. Also ich habe...
Kurzversion?
Es ist die Kurzversion. Ich habe das Glück gehabt, aber gibt natürlich auch Schattenseiten dazu. Ich habe dann damals diesen Mandanten, den kannte ich natürlich von früher, von Jugend auf. Das heißt, wir kannten uns schon von früher. Aber natürlich, wenn man ein Mandatsverhältnis hat als Steuerberaterin, dann gibt es hier Unvereinbarkeiten. Das heißt, man liebäugelt da jetzt nicht im Vorfeld damit, dass man dann diesen Mandanten vielleicht irgendwann einmal dann heiratet. Das tut man natürlich nicht. Das hat sich im Laufe der Zusammenarbeit der Jahre so ergeben. Also natürlich in den Anfängen, das war glaube ich so 2008 nach der Finanzkrise, habe ich das Mandat von der gesamten Familie übernommen, die Unternehmen zu sanieren, wirtschaftlich zu sanieren. Und im Zuge dieser Beauftragung, ich wurde dann auch als Geschäftsführer bestellt von der österreichischen Gesellschaft, und im Zuge dieser Sanierung sind wir uns dann eigentlich auch persönlich näher gekommen. Wir haben dann gemerkt, wir sind beide auch Unternehmertypen mit allen Vor- und Nachteilen und haben uns dann auch nicht nur wirtschaftlich gut verstanden, sondern auch persönlich gut verstanden und waren dann auch, glaube ich, so 2-3 Jahre später, waren wir dann auch in einer Beziehung und wir sind seit 2018 sind wir verheiratet. Das heißt, ich hatte wirklich diese eher ungewöhnliche Konstellation, dass ich der CEO war dieser Firmen und mein noch heutiger Ehemann, wir sind ja nach wie vor verheiratet, war der CTO. Also er war der Prokurist und ich war der Geschäftsführer.
Was sehr, das ist eine interessante Konstellation, ne?
Genau, das ist die umgekehrte Konstellation, wie wir das sonst heute erleben. Das heißt, mein Mann stand sozusagen in der zweiten Reihe. Er hat auch immer sprichwörtlich betont, dass ich die Hosen anhabe. Also es war immer so, auch in den Meetings mit den Industriekunden dann auch immer sehr, sehr lustig, wenn er gesagt hat, ja, meine Frau und mein Geschäftsführer und CEO entscheidet das. Sie hat sprichwörtlich die Hosen an. Und das hat er auch gelebt. Das hat er gelebt und das habe ich auch gelebt. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe das auch eingefordert. Weil als Hauptgesellschafter und als Geschäftsführer brauchst du natürlich eine Durchsetzungskraft. Ob du jetzt männlich oder weiblich bist, ist da nicht wesentlich, sondern du musst einfach wirklich entscheiden können. Du musst durchsetzen können, was du für gut und für richtig empfindest oder befindest oder zu dem Lösungsansatz, zu dem man gekommen ist oder zu dem ich gekommen bin, den musst du dann auch umsetzen können. Und da geht es meiner Meinung nach nicht wirklich gut, wenn du dann nicht die volle Durchsetzungskraft hast.
Ja.
Also da gibt es dann keine Unterscheidung. Aber natürlich im privaten Bereich war das dann zeitweise doch sehr spannend. Da vermischen sich ja dann auch oft die Ebenen. Also es ist ja dann nicht so, dass ich jetzt nur der Geschäftsführer bin oder die Geschäftsführerin bin und mein Mann nur der CTO. Also das wäre ja zu einfach gewesen. Das heißt, wir haben uns natürlich Büros geteilt. Wir waren gemeinsam auf Auslandsreisen. Wir waren auch gemeinsam auch teilweise auf Kundenterminen. Und dann bist du auch privat.
Genau.
Und dann verteilen sich die Rollen ja nicht gerade wieder blitzschnell in die umgekehrte Rolle. Also ich bin ja dann wenig dafür prädestiniert, dann die brave Hausfrau zu sein, das liegt mir ja gar nicht und hat mir auch nie gelegen. Und umgekehrt bei ihm war es dann auch manchmal so, dass er halt auch in seiner privaten Rolle dann durchaus auch manchmal Probleme hat, dass ich da als der Entscheider oder der Mann oder der männliche Part sozusagen wiederzufinden. Also man kehrt ja das Rollenverhältnis dann nicht blitzschnell um, weil man jetzt gerade bei der Haustüre sozusagen sprichwörtlich reingeht.
Ja, ja. Wie war das dann privat all die Jahre und beruflich gemeinsam? Ja? War das so, dass das wirklich, man sagt, okay, ein Herz und eine Seele und so, wie es im Buch steht und in Hollywood, oder wie ist die Realität?
Also wir waren nicht immer ein Herz und eine Seele. Das war wirklich, also es war zeitweise, muss ich offen gestehen, wir hatten oft solche Diskussionen und solche Streitereien, dass ich mir manchmal gedacht habe, es ist mir wirklich zu blöd und es ist mir einfach zu viel und wieso habe ich mir das gerade angetan. Ja. Also es gab wirklich Situationen, weil es ist ja in Wahrheit so, man kommt müde von irgendwelchen Terminen oder vom Büros nach Hause und das ist dann vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Man möchte eigentlich dann seine Ruhe haben, man möchte in Ruhe, weiß ich nicht, Abendessen oder einen Tee trinken oder vielleicht irgendwie in Ruhe noch ein Buch oder eine Fachzeitschrift lesen in meinem Fall. Und dann kommt der liebe Ehemann und möchte aber lieber irgendwelche operativen Themen der Firma diskutieren. Ja. Mhm. Er kommt vielleicht noch erschwerend hinzu, dass mein Ehemann ja und auch mein damaliger CTO die Nachteule ist und ich bin der Early Bird. Ich bin der Frühaufsteher und er ist die Nachteule. Das heißt, er ist ein Mensch, der spät schlafen geht und spät aufsteht und bei mir genau umgekehrt. Das heißt, seine bevorzugte Diskussionsgrundlage war zeitlich gesehen ab 22 Uhr, wo ich aber schon hundemüde war und mir eigentlich gedacht habe, ich will jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr davon hören. Ja? Und da hatten wir dann oft die schwierigsten Diskussionen, Meinungsunterschiede, unterschiedliche Sichtweisen, wo der eine den anderen oft nicht mehr zuhören wollte, konnte, jeder einen anderen Ansatz hatte, wo man dann auch gar nicht mehr zu einer guten Lösung finden konnte. Ja, ja. Wo es dann einfach auch oft keinen Konsens gab. Und das war dann wirklich, das waren dann auch wirklich oft Situationen, die wirklich auch unsere private Beziehung sehr belastet haben. Weil andere mit anderen Kollegen oder Partnern, da geht man getrennter Wege. Zumindest geht man das am Abend, wenn man sich dann verabschiedet und jeder seinen Ehepartner oder seine Räumlichkeiten, also seine privaten Räumlichkeiten aufsucht. Das war bei uns nicht. Ja? Wir haben uns in unseren privaten Räumlichkeiten wiedergefunden und da ging das teilweise dann wieder von vorne los.
Ja.
Also das gab dann Situationen und auch berufliche Kontexte, wo dieses Thema immer wieder hochgekocht ist. Was weiß ich, ein Kunde war besonders anstrengend in einem Projekt, ein strategischer Einkäufer, er wollte irgendwelche speziellen Zertifizierungen, wie geht man mit dem um oder Zahlungsmoral der Kunden und, und.
Was hat euch dann aber zusammengehalten? Das ist ja eigentlich die spannende Frage in der ganzen Sache. Ne? Weil es ja wirklich so ist, ihr hättet ja sicher beide die Möglichkeiten gehabt, immer wieder zu sagen, ja, eigentlich lassen wir das gut sein, bei aller Liebe, jeder schönes Leben und okay. Aber irgendwas hält. Was ist das, was die Kraft gibt, immer wieder aufeinander zuzugehen?
Für mich, und ich glaube, das gilt auch für meinen Ehemann, war das immer so, wenn wir wirklich, wirklich extrem gefordert waren. Und ich meine im Sinne von gefordert, meine ich wirklich vor grauslichsten, schwierigen Entscheidungen standen, vor allem ich vor grauslich schwierigen Entscheidungen gestanden bin, wo ich dann nicht wusste, ob diese Entscheidung zum richtigen Ziel führen wird. Ja? Das kann man nicht immer abschätzen. Dann war das immer so, dass er mir Gott sei Dank immer dieses riesengroße Vertrauen eingeräumt hat und gesagt hat, ich trage deine Entscheidungen immer voll mit.
Ja.
Auch wenn sie vielleicht dann im Nachhinein sich als nicht richtig herausstellen.
Ja.
Also dieser Vertrauensbonus, das war für mich immer der Angelpunkt, warum ich privater Natur sozusagen auch meinen Ehemann da diesbezüglich nie in Frage gestellt hätte oder ihn, wenn man so will, verlassen hätte. Das kam für mich nicht in Frage. Zweite Sache ist...
Also der Ausdruck, ich stehe zu dir.
Ich stehe zu dir, genau. Mhm. Ich stehe zu dir, ich stehe hinter dir, ich stehe zu dir, ich vertraue dir.
Ich vertraue dir.
Das war essentiell. Auch wenn es dann manchmal wieder Situationen gegeben hat, wo vielleicht ich oder er, wie auch immer man das nimmt, dann ins Schwanken geraten sind. Das ist ja nicht so, wenn man heute dann gesagt hat, jawohl, wir verfolgen diesen Weg, dann hat es ja auch sein können, dass das in 2 oder 3 Tagen, dieser eingeschlagene Weg, dann vielleicht doch noch einmal revidiert wurde oder vielleicht verworfen wurde. Das ist ganz normal, weil es gab dann vielleicht wieder irgendeine andere Situation, die man vor 3 Tagen ja noch nicht gekannt hat. Exogene Faktoren, sagt man dazu. Aber das Wesentliche war immer, er stand zu mir und er hat mir immer dieses Vertrauen geschenkt. Das war für mich immer wesentlich. Zweite Sache, wenn es darauf angekommen ist, dass ich musste oft von heute auf morgen dann meinen Koffer packen und bin am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh oder noch früher irgendwo hingefahren. Zu einem Termin, zu einem Meeting, zu einem Deeskalationsgespräch oder was weiß ich. Er hat immer gesagt, pack deine Sachen, alles gut, ich regle den Rest, ich mache den Rest. Mhm. Also sprich, er hat auch auf unsere Tochter dann, er hat auch den, wie gesagt, die Tochter in den Kindergarten gebracht, in die Krabbelstube gebracht, er hat alles das auch später dann mit der Schule und so weiter, das hat dann wirklich auch er organisatorisch total übernommen, weil ich war dann oft tageweise überhaupt nicht greifbar.
Mhm. Ja. Das heißt, er hat hier auch Verantwortung übernommen in dem Bereich. Du hast 2 Kinder.
Genau.
Und jetzt sind sie mittlerweile, glaube ich, erwachsen.
Genau.
Und wie war die Phase, das waren ja schon spitze Zeiten, die 2 Firmen zu führen? Ja, wie gesagt, Steuerberatungsgesellschaft plus die Firma Jaksche, können wir auch genau. So nennen, wie sie ist, den Namen. Und wie war das aber dann mit den Kindern? Mutter, Tochter, Wie ist da das Erlebnis? Du hast mir ein paar Sachen erzählt.
Also das war für mich immer so ein Grenzgang, wenn man das so sagen kann. Ich habe mich immer gefühlt, schon auch als Mutter immer gefühlt, dass ich sehr an der Grenze bin. Ja? Es wäre eine absolute Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, es war alles richtig geschmeidig, es war alles super, alles easy. Ich bin in der Früh aufgestanden, habe super, super ausgeschaut, habe keine Ringe unter den Augen gehabt und mein, ich sage jetzt einmal, blärendes Kind hat mich nicht zum Augenrollen gebracht. Nein, es war umgekehrt. Also es war schon, auch als Mutter ist man dann zeitweise auch teilweise gefordert, um nicht zu sagen überfordert. Auch Menschen wie ich, die durchaus eine sehr, sehr hohe Belastungsgrenze haben, ja, ist man dann zeitweise doch auch im privaten Umfeld überfordert. Ich hatte auch dann zeitweise das Gefühl, als Mutter nicht zu genügen. Aha. Also auch dieses, man muss sich das so vorstellen, mich als Mutter hat man auch in der Krabbelstube und im Kindergarten sehr wenig wahrgenommen. Und wenn, dann kam ich auch manchmal zu spät. Also die Margarita, die Jüngste, war ab dem 14. Lebensmonat in einer Krabbelstube und die hatte Gott sei Dank bis 18 Uhr offen. Und ich kam da trotzdem manchmal zu spät. Bei mir hat man das irgendwie noch toleriert, weil man wusste, ja, die ist irgendwie verrückt, die ist ständig unterwegs, was weiß ich, was die alles macht.
Ja. Das ist ja auch etwas oft, was man aushalten muss als Frau, als genau. Mutter, dass man dann auch diese genau. ja, Blicke bekommt
genau.
und dieses, ne, was
bist also du für so, Mutter so oft. Genau, ne? Richtig. Also das habe ich natürlich logischerweise auch gespürt seitens der anderen Mütter, dass du dann natürlich ein bisschen außen vor bist, dass du eben nicht so diese typische Mutterbild bist, auch nicht lebst. Definitiv nicht lebst. Und ich werde das nie vergessen, wie mich meine jüngere Tochter, da war sie gerade, glaube ich, so 2,5 Jahre alt, da ging sie noch in die Krabbelstube und ich werde es nie vergessen, ich habe meinen Koffer eingepackt und ich habe sie noch schnell zur Krabbelstube gebracht und dann fragt mich die Margarita, Mama, in welches Büro fährst du heute? Wann kommst du wieder zurück? Also das waren ihre zwei Sätze, wo ich dann auch doch ein bisschen geschockt war und mir gedacht habe, mein Gott, meine jüngere Tochter fragt mich, in welches Büro und in welches Land fährst du denn heute und wann kommst du zurück? Also das stellen Kinder in diesem Alter normalerweise ihren Müttern nicht, da bin ich mir sehr sicher. Aber ich habe das im privaten Umfeld dann sehr gut hinbekommen, weil ich für mich selbst auch gelernt habe, ich muss nicht perfekt sein. Ich kann nicht immer nur 120-150% bringen. Man versucht das logischerweise ja eh. Das ist in mir immanent gewesen. Immer, das kommt ja auch ein bisschen aus dem Leistungssport, sozusagen immer das Beste und die Höchstleistung zu bringen. Ja, da gibt es schon Parallelen natürlich zum Leistungssport. Aber ich musste mir dann auch irgendwann einmal selbst sozusagen zugestehen, dass man nicht immer nur leisten muss. Ja. Ich muss nicht immer alles können, ich muss nicht in allem perfekt sein, sondern dieses Unperfekte muss auch tolerierbar sein und das muss vor allem ich mir gegenüber selbst tolerieren können.
Ja, das ist ein wichtiger Satz, den du da aussprichst, denn man muss nicht perfekt sein. Ich glaube, da gilt es für alle Bereiche, für alle Dinge, nicht nur als Mutter sein, sondern eben, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der Wirtschaft, Fehler machen zu dürfen, Risiko eingehen zu wollen, und auch die Verantwortung dafür zu tragen. Aber Perfektionismus gibt es nicht.
Nein, er ist auch für jeden schädigend auf lange Sicht. Ich habe das auch meinen Töchtern, auch der älteren Tochter, die sehr, sehr selbstständig ist und auch beruflich sehr erfolgreich ist, die Raffaella, die als Digital Creator in Wien tätig ist und die schon viele, viele Jahre als Unternehmerin tätig ist, habe ich das auch immer wieder erklärt und gesagt, ich bin Mutter, mit Herz und Seele, ich habe nur nicht so viel Zeit wie andere. Das heißt, ich habe dann immer sehr Wert gelegt auf diese Zeitfenster, die ich mit meiner Familie und meinen Töchtern hatte. Natürlich auch mit meinem Ehemann, auch mit meiner eigenen Mutter, aber auch insbesondere mit meinen Töchtern.
Ja.
Weil die kamen ja zugegebenermaßen manchmal wirklich zu kurz. Aber ich habe das dann auch immer offen und klar kommuniziert, was die Gründe dafür sind, dass das jetzt nicht in meiner persönlichen Natur steckt, sprich, dass das exogene Faktoren sind. Ich habe Ihnen das auch durchaus vermitteln können, dass hier auch Arbeitsplätze anderer Familien von meinem Tun und von meinen Entscheidungen abhängig sind.
Absolut.
Dass das auch wichtig ist, dass es etwas ist, wo man auch Verantwortung kollektiv für andere übernimmt. Und das haben die schon in sehr, sehr jungen Jahren, glaube ich, sehr gut verstanden.
Wunderbar ausgesprochen. Ich kann mich erinnern, ich habe mich in einer für mich damals zwar keine Notsituation, aber unangenehme Situation steuerlich, habe ich dich angerufen. Also wir haben ja auch Coaching gehabt, du hast auch mal Coaching bei mir genommen, ich glaube fast ein Jahr per Zoom, weil es nicht anders möglich war. Ich bin in Berlin, habe ich gelebt und du in Wien hauptsächlich oder gependelt bist du zwischen Kärnten und Wien. Und daher kennen wir uns auch, also das auch übers Coaching-Feld. Ich habe die Situation erlebt und zwar, ich habe eine steuerliche Situation gehabt, die ich zu lösen hatte. Und ich habe noch nie erlebt, einen Menschen, der so schnell Entscheidungen treffen kann und solche Lösungen so schnell herbeirufen kann, wie du es bist. Da habe ich mir immer gedacht, boah, die Taktzahl ist so brutal schnell. Dann natürlich auch noch auf dem Zahlengebiet, was jetzt nicht mein größtes Steckenpferd ist. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber unglaublich. Du hast, glaube ich, innerhalb einem Telefonat von 10 bis 15 Minuten fast praktisch meine Situation gelöst, wo ich wochenlang damit zu tun hatte. Es ging damals um die labale Geschichte, dass die Zuhörer verstehen, mit Reverse-Charge-Verfahren ganz normal. Aber auch da gibt es eben in dem Bereich Steuerberatung auch verschiedene Ansichten. Unglaublich. Dann hast du Entscheidungen getroffen, und zwar mit dem Thema Corona. Du hattest die Firma zu leiten, zu führen, und Corona war eine spezielle Zeit. Im Zusammenfassend von dir, welche Tipps gibst du Startups oder Leute, die Unternehmen führen, familiengeführte Unternehmen? Wie hast du die Zeit gelebt in Corona und welche geschäftlichen Entscheidungen hast du getroffen, dass ihr so gut rausgekommen seid aus der Situation und das, darüber hinaus?
Das ist jetzt wirklich von deiner Seite auch eine sehr, sehr spannende Frage. Im Nachhinein habe ich mich selbst oft gewundert, wie ich da rausgekommen bin oder wie wir da mit den Firmen und auch privat rausgekommen sind. Es ist aber eigentlich, also es gibt leider kein wirkliches Rezept. Das gibt es leider nicht. Wir hätten alle gerne sozusagen dieses super tolle Rezept und ja, und wenn ich nach dem und dem vorgehe, dann funktioniert das.
Ja, aber das ist spannend, was du sagst, das will ich unbedingt unterstreichen, weil das suchen so viele Unternehmer dieses Buch, das es eben nicht gibt, wo alles drinnen steht.
Das gibt es.
Es ist das Leben, glaube
ja,
ich.
Aber das Leben.
Du, bitte, was sagst du dazu?
Also ich habe diese Zeit als extrem herausfordernd erlebt. Ich würde auch so weit gehen und sagen, ich weiß noch, ich bin aufgewacht in der Früh und habe dann natürlich wieder diese ganzen Schlagzeilen und Corona-Pandemie und Lockdown und ich weiß nicht, was alles gehört und gelesen. Und natürlich wusste ich ja aus meinem Steuerberatungskontext ungefähr, was wird das denn alles für uns bedeuten. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ich verliere jetzt alles.
Aha. Mhm. Ihr habt, glaube ich, 250
Angestellte gehabt? Also ich hatte insgesamt mit anderen Firmen noch, wo nicht überall mein Mann sozusagen beteiligt war oder involviert war, waren es an die 250 Mitarbeiter und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, ich verliere alles. Also im Worst Case hatte ich das Gefühl, das war natürlich sehr subjektiv, aber ich hatte das Gefühl, das geht jetzt alles den Bach runter.
Unglaublich.
Und da stand mir sprichwörtlich der Schweiß auf der Stirn und haben mir gedacht, okay, das ist jetzt ein blöder Gedanke, aber man kann ihn ja mal zulassen. Man soll sich nur von dem Gedanken nicht auf Dauer beherrschen lassen. Das war für mich dann sofort mein Umkehrreflex und haben mir dann gedacht, okay, ich spüre jetzt bei mir selbst, dass ich da natürlich Zukunftsängste habe.
Ja.
Die habe ich in mir selbst auch sehr, sehr massiv verspürt, weil ich mir gedacht habe, das bedeutet, dass alles das, was ich an Zeit, an Energie, an Geld in diese Firmen hineingesteckt habe, dass das alles vielleicht von heute auf morgen nichts mehr wert ist, nicht mehr da ist, nicht mehr existent ist. Das war's. Fini, Ende. Und dann habe ich mir gedacht, okay, den Ängsten musst du dich trotzdem stellen. Es nützt nichts. Ich bin dann hergegangen und habe wirklich so etwas wie einen eigenen Status quo gemacht. Also das, was ich bei Mandanten oft gemacht habe, habe ich für mich selbst auch gemacht. Das heißt, ich bin hergegangen pro Unternehmen und habe mir angeschaut, was sind die Auswirkungen? Wie sieht es mit der Liquidität aus? Was kann mir im Worst Case passieren? Ich bin jetzt nicht so ein Worst Case-Denker, aber in dem Fall war das wirklich angebracht. Das heißt, wie schauen meine stillen Reserven aus? Wie schaut das mit dem Working Capital aus? Was bedeutet es, wenn die Kunden diese und jene Bestellungen nicht mehr auslösen? Was bedeutet das im Steuerberatungsbereich? Da war es genau umgekehrt, da haben wir 3 Wochen nonstop durchgearbeitet. Im Industriebereich war plötzlich Stille. Jeder wusste nicht mehr, wie soll das jetzt weitergehen, ja, mit den Bestellungen. Ja. Mitarbeiter haben mich kontaktiert, die waren sehr unsicher, sehr nervös. Mitarbeiter haben sich teilweise angesteckt, die mussten in Quarantäne und so weiter und so fort. Also sehr, sehr schwierige, herausfordernde Zeit. Im Immobilienbereich war es weniger, der Bereich war vielleicht ein bisschen weniger von Corona jetzt per se betroffen, aber war auch so, dass wir befanden uns auch mit einem Projekt im Verkauf, da war dann auch plötzlich Stillstand.
Ja.
Weil in solchen Ausnahmesituationen warten logischerweise alle Entscheidungsträger mal ab, wie entwickelt sich das, wo geht das hin? Da werden keine schnellen Entscheidungen dann getroffen. Da ist auch wirklich Langsamkeit angebracht. Aber mein Zugang war dann immer, setz dich hin, schau dir die Situation in Ruhe an und du kriegst es hin.
Ja, und du hast, glaube ich, auch gegen den Strom.
Ich bin gegen den Strom.
Gegen
ich hab,
die Welle,
genau,
gegen die
ich hab,
große
Welle. Genau, ich bin wirklich gegen den Strom geschwommen. Ich weiß das noch genau, wir haben 2021 habe ich begonnen, neue Mitarbeiter aufzunehmen. Das heißt, komplett diametral zu dem, was andere Unternehmen gemacht haben. Die haben Mitarbeiter freigesetzt, die haben Mitarbeiter gekündigt, weil ja auch das wirtschaftliche Umfeld total rückläufig war.
Das heißt, du warst sehr mutig.
Ich war sehr mutig, genau. Wir hatten auch im Industriebereich Umsatzrückgänge von ungefähr 25%, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist nicht mehr nichts, ja. Die Fixkosten bleiben ja meistens doch bestehen. Man kann die ja nicht so schnell runterdrücken, wie die Umsätze und wie die Industriekunden sich blitzschnell orientieren. Da werden einfach dann Bestellungen storniert, es werden ganze Maschinen aus dem Sortiment genommen, das wird alles, der Forecast wird nach hinten geschoben und so weiter. Und ich habe aber dann gesagt, nein, wir nehmen Mitarbeiter auf, weil ich mir sicher bin oder nahezu sicher bin, dass es hier wieder zu einem Aufholeffekt kommen wird. Das heißt, diese Pandemie kann nicht ewig andauern. Ich habe natürlich auch ein bisschen immer geschaut über Freunde und Geschäftspartner, die in China sind, wie geht China mit diesem Thema um, und habe dann gesagt, nein, wir verhalten uns diametral, wir nehmen zusätzliche Mitarbeiter auf.
Ja, ist unglaublich, die Geschichte. Das heißt, du hast wirklich allen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, das ist die Vision, da geht's lang. Da geht es voran und genau. So gesehen hast du deine Vision selber manifestiert.
Genau.
Du hast praktisch alle Hebel in Bewegung gesetzt, dich nach vorne auszurichten mit deinem Unternehmen.
Genau. Und das hat sich dann auch als richtig erwiesen, weil es hat sich ja dann schon so ungefähr Anfang, Mitte 21 abgezeichnet, dass es hier zu einem Aufholeffekt kommt, dass die ganzen großen Kunden, Industriekunden haben gelernt, auch mit der Situation umzugehen. Es gab dann diesen Nachholeffekt, der ja sich bis ins Jahr 22 und auch noch 23 teilweise hineingezogen hat. Und wir waren dann eben in dieser guten Situation, dass wir ausreichende Ressourcen und Mitarbeiter hatten, um die dann plötzlich hereinkommenden zusätzlichen Aufträge auch wirklich abwickeln zu können. Also davon haben wir dann gerade in der Industriesparte natürlich massiv profitiert. Und das hat sich also wirklich als sehr, sehr kluge Entscheidung sozusagen herausgestellt. Weil Mitarbeiter zu kündigen, wer mag das schon? Ja. Das macht man natürlich, wenn einem nichts anderes übrig bleibt. Ja, das sind immer sehr, sehr unliebsame Entscheidungen, die man dann auch treffen muss, wenn es erforderlich ist. Also Startup-Unternehmen neigen manchmal dazu, ich bin auch ein bisschen als Mentorin noch tätig, auch im Female-Investoren-Netzwerk tätig und so weiter. und sehe natürlich auch viele Startup-Unternehmen mit sehr, sehr guten Gründerteams, die sehr enthusiastisch und auch wirklich im Team sehr, sehr gut funktionieren. Manchmal sehe ich aber auch, dass sie zu spät Entscheidungen auch treffen, um wirklich Fixkosten auch sozusagen rechtzeitig dem entgegenbeugen zu können. Ja?
Ja.
Da laufen dir dann wirklich, man sagt auch Burn Rate, da läuft dir das dann wirklich monatlich davon, und dann einen Investor zu finden, der dann das Ding rettet, das ist dann schon oft zu spät.
Ja, verstehe.
Mhm. Ja? Mhm. Das war wirklich so die Lehre aus der Corona-Zeit war für mich, alles geht vorbei.
Alles geht vorbei. Schön ausgedrückt. Du hast mich jetzt selber überrascht mit dem Satz. Alles geht vorbei, ja. Unglaublich, wir haben jetzt vieles raushören können bei Meister Impulse in dem Podcast. Dein Karriereweg vom Sport zur Mutter, vom Muttersein mit deinem Ehemann zu zwei Firmen. Jetzt die Firma auch verkauft, soweit haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir müssen aber jetzt leider schon langsam wieder schließen, das Gespräch. Leider, wir könnten noch stundenlang reden, weil es ist wirklich, wirklich wunderbar, dir zuzuhören, weil man so viel lernen kann. Zum Abschluss vielleicht noch, welche Tipps oder vielleicht umgekehrt, machen wir es anders, die Frage, was würdest du, weil so gesehen materiell und du bist sehr, sehr erfolgreich, was würdest du heute anders machen, wenn du wieder zurückgehen würdest, 30, 40 Jahre davor, also halt in deiner Jugendzeit oder so, was würdest du vielleicht jetzt im Leben anders machen? Also wenn du nochmal die Chance hast.
Wenn ich die Chance hätte, sozusagen noch einmal von vorne zu beginnen, ich würde, also im sportlichen Kontext, einmal gar nichts anders machen. Das hat absolut gepasst. Im beruflichen Kontext würde ich für mich persönlich vielleicht ein bisschen mehr Geduld noch aufbringen. Ich gehöre halt zu den wahnsinnig schnellen, ungeduldigen Menschen. Manchmal ist es aber auch gut, wenn man ein bisschen mehr zuhört. Mhm. Ich tick halt so. Ja?
Ja, ja.
Es hat seine Stärke.
Ja.
Die Stärke besteht darin, dass ich natürlich sehr proaktiv bin und auch sehr, sehr schnell agiere und sehr schnell Themen, Probleme löse und die auch umsetze. Ich bin aber dann in meinem eigenen Geschwindigkeitsmodus, und der Modus ist der eines Rennpferdes und nicht einer Schnecke.
Ja,
manchmal ist es nicht so schlecht, wenn das Rennpferd vielleicht dazwischen einmal ein bisschen langsamer, ich sage jetzt einmal, in den Trab fällt, ja, und auch den anderen sozusagen zuhört. Weil über dieses Zuhören nimmt man dann doch noch viel andere Problembereiche wahr, die man ansonsten in seinem Geschwindigkeitspegel, sage ich jetzt einmal, nicht mehr wahrnehmen kann.
Mhm. Geduld.
Geduld.
Geduld. Ja. Geduld ist eine Tugend.
Also Geduld ist wirklich...
Geduld ist auch,
ja, genau,
etwas, ist auch ein Geschenk des Lebens, Geduld, geduldig zu sein. Ich bin ja auch eher ungeduldig, aber ja. Geduld haben mir die Kinder gelehrt. Meine Kinder haben mir die Geduld gelehrt, dass es eben nicht so geht, wie man sich denkt oft, sondern eben auch ganz anders.
Also das Durchhaltevermögen, das haben wir ja definitiv beide.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei dir nachweislich gegeben und auch bei mir. Aber die Geduld war halt dann manchmal so, also das würde ich jetzt im Nachhinein anders machen. Ich würde aber sehr viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, heute definitiv nicht anders treffen.
Mhm.
Ich würde sie wahrscheinlich wieder sehr, sehr ähnlich treffen. Also da, diesbezüglich bereue ich überhaupt nichts. Ich bereue auch in keinster Weise, dass ich eine vollberufstätige Mutter bin, mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Also ich möchte es gar nicht anders leben. Das bin einfach ich, also da gibt es für mich gar nichts zu bereuen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich froh, dass ich sozusagen meine Visionen und meine Träume da diesbezüglich auch wirklich beruflich umsetzen kann. Ich glaube, jeder, der mich näher kennt, der spürt es auch, dass ich mich da nicht wirklich verstellen kann und auch gar nicht will und würde das definitiv nicht anders machen. Ich würde nur allen jungen Unternehmern und auch allen Startups eigentlich mit auf den Weg geben: Ich gebe nicht gerne Ratschläge. Ja, hinten dran das Wort Schläge, das mache ich sowieso nicht. Sondern ich würde einfach nur diesen Denkansatz sozusagen mitgeben: passt bitte auf, bei einer laufenden hohen Fixkosten. Ja? Also mein Credo war immer, vermeide hohe Fixkosten,
ja,
die dich dann dazu veranlassen, dass du Geld beschaffen musst.
Ja, ja.
Nämlich mit Betonung auf musst.
Ja.
Das setzt dich unter Druck.
Ja.
Menschen, die unter Druck agieren, die mit dem Rücken zur Wand stehen, die handeln einfach anders. Die handeln dann teilweise irrational. Habe ich durchaus auch bei mir selbst auch erlebt, muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, braucht man auch da manchen Menschen wie dich als Coach, damit man da wirklich nicht in die falsche Richtung rennt. Bauchgefühle schön und gut, aber es muss auch eine fundierte kaufmännische Grundlage dann geben.
Ja.
Da helfen den Menschen wie du, zu denen man dann auch als Coach
zur geht. Reflexion.
Zur Reflexion, ja. Genau. Ja. Aber dass man da wirklich auch sozusagen auf das gesunde finanzielle Umfeld achtet und auf die eigene körperliche Gesundheit, weil letztendlich ist das das Haus, aus dem du ja schöpfst und schöpfen darfst.
Gesundheit, das ist ein schönes Abschlusswort. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Ich danke dir für die vielen Infos und auch deine Geschichte, so persönlich auch. Und ich bin ganz sicher, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen viel mitnehmen können. Meisterimpuls, das heißt Meisterschaft, bist du beim Erlangen und bist noch dabei. Und danke, dass du da warst.
Vielen Dank. Vielen Dank, Bernhard.
Sei bereit, wirklich deine Meisterschaft anzunehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne in deinem Netzwerk. Darüber freue ich mich. Sei mutig, glaube an dich, geh deinen nächsten Schritt und lebe von Herzen deine Meisterschaft.